so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Mit dem Wochenspruch aus Epheser 2, Vers 19 begrüßen die Kirchenräte die Gemeinden zu diesem Gottesdienst. Der Gottesdienst wird heute geleitet von Pastor de Jong aus Houten in den Niederlanden. An der Orgel begleitet uns Jan Beuker. Die Türkollekte ist bestimmt für den Ausbildungsfonds der Synode. Nach dem Gottesdienst wird die Gemeinde zum Kirchencafé eingeladen. Am nächsten Sonntag feiern wir einen Open-Air-Gottesdienst bei der reformierten Kirche. Dieser wird von Pastor Smoor aus Lingen geleitet. Bei schlechtem Wetter wird er in der Kirche stattfinden. Die Türkollekte ist dann bestimmt für die Suchtberatung des diakonischen Werkes. Jan Herm und Jana Ekenhorst haben um die kirchliche Bestätigung ihrer Ehe gebeten. Der Traugottesdienst findet am 27. Juli um 15.30 Uhr in unserer Kirche statt. Die Gemeinde ist dazu herzlich eingeladen. Wir wünschen uns nun einen gesegneten Gottesdienst.
Unser Anfang und unsere Gemeinschaft stehen im Namen Gottes des Herrn. Er hat Himmel und Erde gemacht. Er hält Wort und Treue für immer. Er lässt das Werk seiner Hände niemals los. Gnade ist mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater, durch unseren Herrn Jesus Christus, gemeinsam mit dem Heiligen Geist. Amen. Lob singen wir Gott in Psalm 103, 1 und 4.
Thank you.
wollen wir zusammen beten. Herr, unser Gott, heute ist Sonntag, der Tag des Lichts, und an diesem besonderen Tag deiner Auferstehung kommen wir vor dir zusammen. Wir loben und verehren dich. Du bringst uns neues Leben und neue Hoffnung. Wir brauchen dich, um durchzuhalten, um die Hoffnung nicht zu verlieren, um weiterhin das Leben in vollen Zügen genießen zu können. Aber das Leben kann hart sein, kann uns aus dem Gleichgewicht bringen. Wenn etwas Schlimmes geschieht, wenn uns unser Körper uns im Stich lässt, wenn unsere Widerstandsfähigkeit versagt oder wenn jemand uns enttäuscht und wenn wir uns selbst enttäuschen. Wenn wir Schuldgefühle oder Schuldbewusstsein haben, für jeden von uns ist es anders. Deshalb sagen wir dies im Stille. Und so rufen wir dich an, vergib uns unsere Sünden und erbarme dich. Christus, erbarme dich, Herr, erbarme dich. Amen. Als Diener Christi darf ich Ihnen predigen, Vergebung der Sünden. Denn in seiner Sünde nimmt er uns so an, wie wir sind. Und in seiner Erneuerung des Lebens reinigt er uns. Und werden wir Kind Gottes. So erlasst einander die Schuld, denn wird auch euch die Schuld erlassen werden. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und jetzt ist die Regel des Lebens aus Matthäus.
Matthäus 16, Vers 24. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wer zu mir gehören will, darf nicht an sein Leben hängen. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinem Wegen folgen.
Und singen wir jetzt Lied 390.
Und
Liebe Gemeinde, vielleicht ist es gut, mich ein bisschen vorzustellen, wie ich bin. Ich komme aus Holland, aber warum bin ich hier? Das hat eine Reden und das ist meine Frau, weil ihre Großeltern kommen von hier. Also, sie heißt Nirken, das ist von der Vaterseite, und der andere ist Ekenhorst von der anderen Seite. Und deshalb sind wir hier. Das ist zum zweiten Mal, dass wir hier in der Kirche gewesen sind und es freut uns sehr. Jetzt hören wir die Lesung aus dem Brief von Paulus an die Gemeinde in Rom.
Ich lese Römer 11, Vers 25 bis 36. Zuletzt wird ganz Israel gerettet. Brüder und Schwestern, ich will euch über folgendes Geheimnis nicht in Unkenntnis lassen. Denn ihr sollt euch nicht selbst einen Reim auf die Sache machen. Tatsächlich hat Gott dafür gesorgt, dass sich ein Teil von Israel vor ihm verschließt. Das soll aber nur so lange dauern, bis alle Völker sich ihm zugewandt haben. Und auf diese Weise wird schließlich ganz Israel gerettet. In der Heiligen Schrift heißt es auch: Vom Zion her wird der Retter kommen und alle Gottlosigkeit von Jakob nehmen. Das ist der Bund, den ich, der Herr, mit ihm geschlossen habe. Er wird erfüllt, wenn ich ihre Sünden von ihnen nehme. Betrachtet man es von der guten Nachricht her, dann sind sie Gottes Feinde geworden. Und das kommt euch zugute. Betrachtet man es aber von daher, dass Gott sie erwählt hat, dann bleiben sie von Gott geliebt. Es waren ja ihre Vorfahren, die er einst erwählt hat. Denn was Gott aus Gnade geschenkt hat, das nimmt er nicht zurück. Und wen er einmal berufen hat, der bleibt es. Früher habt ihr Völker Gott nicht gehorcht. Aber weil die Juden ungehorsam waren, hat Gott jetzt euch sein Erbarmen geschenkt. Genauso gehorchen sie jetzt Gott nicht, weil er euch sein Erbarmen geschenkt hat. Dadurch werden künftig auch sie sein Erbarmen finden. Denn Gott hat alle im Ungehorsam festgehalten, weil er allen sein Erbarmen schenken will. Lobpreis der unergründlichen Weisheit Gottes. Wie unerschöpflich ist doch der Reichtum Gottes. Wie tief seine Weisheit und Erkenntnis. Wie unergründlich sind seine Entscheidungen und wie unerforschlich seine Wege. Wer kennt die Gedanken des Herrn? Wer ist sein Berater gewesen? Wer hat ihm je etwas gegeben, sodass er es von ihm zurückfordern könnte? Denn alles hat in ihm seinen Ursprung. Durch ihn besteht alles und in ihm hat alles seine Zeit. Denn er regiert in Herrlichkeit für immer. Amen.
Jetzt ein kurzer Teil für die Kinder, so wie das heißt. Alle Lieder, die wir heute singen, die sind auch in Holland sehr bekannt und geliebt. Und das ist, so haben so viele Lieder aus Deutschland nach Holland exportiert, wie heißt das? Aber jetzt habe ich für die Kinder auch ein holländisches Lied mitgenommen. Und vielleicht wollen sie hier kommen und dann kann ich das für ihnen singen. Ich habe die Text in holländisch und auch in Deutsch, aber ich glaube, holländisch wird ja auch ganz gut verstanden. Aber komm nach vorne. Liebe Gemeinde, heute möchte ich mit Ihnen über Enttäuschungen sprechen und unser Umgang damit. Es ist vielleicht ein bisschen ein psychologisches Wort, aber man kann auch sagen, dass die Bibel damit anfängt, wenn Gott sagt, Adam, wo bist du? Dann ist er doch auch enttäuscht in Adam und Eva. Jeder Mensch hat so auch Momente der Enttäuschung. Im Leben selbst oder im anderen. In sich selbst. In unserer Arbeit. In unserer häuslichen Situation oder in der Liebe. Es wurden Bücher voller Kopien geschrieben darüber. Und Hermann Finkers aus Almelo hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Der Kurs im Umgang mit Enttäuschungen ist erneut abgesagt. Das ist ein Witz, aber das ist immer schwer zu übersetzen. Wieder eine Enttäuschung. Dennoch möchte ich mit Ihnen darüber sprechen. Enttäuschung kann auch ein Gefühl sein des Erwachsenwerdens. Wenn wir die kindliche Art von Leben und Erfahren verlieren. Ein Freund von mir hat da ein Lied darüber geschrieben. Und das Lied geht so, als Kind, singt er dann, als Kind besuchte ich die Kirche und ich hörte ein Geräusch. Und ich dachte, hier ist Gottes Geist am Werk. Aber es war der Wind in der Orgelpfeife. Es war nicht Gott, sondern nur der Wind in der Orgelpfeife. Schade, diese Einsicht, weil das Hören von Gottes Geist war so eine schöne Gedanke. Hoffnungen und Erwartungen, die sich nicht erfüllen, das leitet zu Enttäuschungen. Was macht man dann? Beschuldigen wir uns selbst oder die andere? Werden wir wütend, verbittert? Oder verlieren wir unsere Hoffnung? Ich glaube, dass Paulus uns zeigt in seinem Leben, wie er das macht und wir können von ihm lernen. Weil Paul hat viele Enttäuschungen zu verkraften in seinem Leben. Ihm war ein Dorn im Auge und er betet um Heilung, aber die Heilung ist nicht passiert. Und die Antwort, die er erhielt von Gott, war: Meine Gnade genügt dir. So schreibt er in seinem Brief an die Gemeinde in Korinthe. Da schreibt er, um mich da anzuindern, mich selbst zu erhöhen, wurde mir ein Dorn ins Fleisch gesteckt. Ich werde von einem Engel Satans gequält. Ich flehte den Herrn dreimal an, mich von ihm zu befreien, aber er sagte, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn in der Schwäche wird Stärke sichtbar. So geht Paulus damit um, mit dieser Enttäuschung. Aber es kommt noch mehrere. Paul war auch enttäuscht von sich selbst. Er war zum Glauben gekommen, in Jesus Christus. Er hat ein neues Leben begonnen und erwarten da eigentlich, dass er selbst auch ein besserer, völlig anderer Mensch werden würde. Aber das war nicht der Fall. Ich will das Gute, aber ich mache etwas anderes. Er ist auch im Glauben derselbe wilde Mann, kann man sagen, wie zuvor. Mit denselben Tugenden, aber auch Lastern. Und das hat er auch gesehen, ich muss nicht stolz auf mich werden, nein, niedrig bleiben. Ich bin nur wie jeder ein Mensch. Aber ich denke, dass vielleicht ist die größte Enttäuschung, die Paul erlebte, die Tatsache, dass seine Mitbürger, seine Mitgläubigen ihn ablehnten, seine Botschaft von gekreuzigten und auferstandenen Jesus nicht akzeptierten. Wie sollte er damit umgehen? Jedes Mal, wenn er eine Stadt besucht, dann geht er in die Synagoge und dann predigt er Jesus. Aber jedes Mal, dann wird er rausgeworfen. Das war eine Enttäuschung. Was macht er damit? Er versuchte nicht selbst einen Ausweg zu finden, sondern er brachte seine Enttäuschung zu Gott, zu seinem Angesicht. Und er kam zu einer besonderen Erkenntnis. Die Einsicht, dass die Ablehnung seiner Landsleute ihm den Raum gab, den Heiden das Evangelium zu bringen. Und das gelingt ihm erfolgreich. Immer mehr Menschen kommen zu Glauben. Er sieht auch, dass sie immer selbstbewusster werden. Und er muss sie daher ernsthaft korrigieren, wenn diese sogenannten heidnischen Christen anfangen zu glauben, dass Gott sein Volk Israel abgelehnt hätte. Eine Idee, die Paulus klar widerlegt. In Römer 11 schreibt Paulus: Meine Frage ist nun, hat Gott sein Volk verstoßen? Ganz bestimmt nicht. Schließlich bin ich selbst Israelit aus dem Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk, das er voraus erwählt hatte, nicht verstoßen. Wie enttäuschend ist es für uns, dass die weltweite Kirche dies jahrhundertelang bis zum Holocaust gedacht und geglaubt hat. Und Paulus verwendet in dem Brief das Bild des Olivenbaums. Ein solcher Baum kann hunderte von Jahren leben, doch manchmal tragen die Zweige keine Früchte mehr. Dann beschneidet man einen solchen Zweig und profitiert einen jungen Zweig, einen anderen Olivenbaum da auf. Der alte Baum hat tiefe Wurzeln und kann Wachstumssäfte produzieren. Dadurch kann der junge Zweig wachsen und blühen und viele Früchte tragen. Wenn die fruchttragenden Zweige denken, dass den Baum, auf den sie gepropft wurden, nicht mehr brauchen, werden sie auf natürliche Weise entwurzelt. Wir sind also gewurzelt auf Israel und das dürfen wir nie vergessen. Paulus sah also in der tiefen Enttäuschung dass das Volk ihn nicht mehr wollte und sein Evangelium nicht annehmen wollte, trotzdem Gottes Plan, eine Chance, um voll und ganz für die Heiden da zu sein und ihnen das Evangelium zu bringen, ohne dass er sein eigenes Volk Israel verachtete. So lernt Paulus uns im Glauben mit unseren Enttäuschungen umzugehen. Enttäuschungen in unserem Leben sollen wir vor Gott bringen im Gebet. Und Gott kann unsere Herzen und Augen öffnen für die Chancen und Möglichkeiten, die mit dieser Enttäuschung verbunden wurden. Enttäuschung darf nie das letzte Wort sein. Darf ich Ihnen ein Beispiel darüber aus dem Leben einer besonderen Person geben? Es lebte in der 19. Jahrhundert ein Mann, Willem, und er wollte Prediger werden. Und im Frühjahr von 1879 führte ihn seine Leidenschaft zu den Kohlefeldern von Borinage im Süden Belgiens, wo er den Respekt der Arbeiter und seiner Familien gewann, indem er ihnen half, wo er konnte. Dutzende Dorfbewohner wurden bei einer Minenkatastrophe verletzt und niemand kämpfte mehr für ihre Rettung als Willem. Nachdem die Trümmer beseitigt, die Toten begraben und die Kranken geheilt worden waren, strömten die Bewohner zu seinem Gottesdiensten, um zu hören, wie er das Wort Gottes predigt. Doch als ein Kirchenbeamter seine Stadt besuchte, fand er Willem in einer kleinen Hütte lebend, gekleidet in einen alten Soldatenmantel. Als er Willem fragte, was er mit seinem Gehalt gemacht habe, sagte er ihm, dass er es den Kumpel gegeben habe. Der Kirchenbeamte sagte, er sehe elender aus als die Menschen, denen er diente, und entließ ihn aus dem Kirchendienst. Willem war am Boden zerstört. Die Arbeit, für die er gelebt hatte, war beendet und es war, als hätte Gott ihn vergessen. Dann sah er eines Nachmittags einen alten Mann, der sich unter dem enormen Gewicht eines vollen Sacks Kohle beugte. Er spürte erneut die Verzweiflung dieser Menschen und erkannte, dass er es immer tun würde, das zu fühlen. Er griff in seine Tasche, holte einen zerrissenen Umschlag und einen Bleistift heraus und begann, die müde Figur zu zeichnen. Diese erste Zeichnung war eine erste Skizze, aber er versuchte es immer wieder. Und von diesem Tag an musste er der Welt den Schmerz, den Triumph und die Würde der Menschen zeigen, der er lieben gelernt hatte. Und nachdem er nun als Prediger abgesetzt worden war, hatte er eine neue Leidenschaft, ein neues Ziel. Er konnte mit seiner Kunst die Menschen berühren, die er nicht unterrichten durfte, aber machte sich seiner Kunst unsterblich und sie ihn. Da er kein Prediger sein durfte, wurde er zu dem Künstler, die die Welt kennen würde als Vincent von Gogh. Enttäuschung im Leben. Wie verhalten wir uns damit? Wie gehen wir damit um? Enttäuschungen können uns wütend und aggressiv machen. Sie können uns deprimiert und selbstzerstörerisch machen. Aber es gibt Gott sei Dank auch einen anderen Weg. Wir dürfen sie im Gebet und in unsere Lebenseinstellung vor Gott bringen und von ihm Trost erwarten, Akzeptanz und sogar eine neue Richtung, einen neuen Sinn in unserem Leben. Er geht mit jedem von uns seinen Weg der Gnade. Und die ist in der Tat auch für uns genug. Amen. Singen wir jetzt Lied 376. Wir wollen jetzt beten. Und vielleicht haben Sie gehört von der Anschlag auf Präsidentskandidat Trump. Und er ist nur verletzt worden an seinem Ohr, aber es ist trotzdem ja, eine gefährliche Situation. Wollen wir beten. Barmherziger Gott, wir stehen hier gemeinsam vor dir, so wie wir sind, mit unseren Ängsten, mit unseren Sorgen, mit unseren Zweifeln, mit unserem Misstrauen, aber auch mit unserem Glück. Wir danken Ihnen für die Liebe, die Sie uns geben, für das Vertrauen, das Sie uns geben, die neue Weise im Leben zu stehen, zu gehen, dass sie uns neue Chancen gibt. So beten wir um Frieden in der Ukraine, mit Russland. Wir beten vor die USA, Vereinigte Staaten, wo was passiert ist mit Trump. Wie soll das weitergehen? Wir bitten dich um Frieden, um Vertrauen ineinander. Im Vertrauen, dass wir glauben, dass sie, Gott, uns allen zusammenbringt, um zu arbeiten für diese Welt, für alle Menschen. Wir bitten für Israel und Gaza, für Frieden auch dort. Für alle, die verletzt werden. So viele Leute, Toten. Mögen wir glauben, Gott. Mögen wir glauben, dass Sie da sind im Erleiden von Krankheiten und der Schmerzen und des Altwerdens. Mögen wir glauben mit der glühenden Liebe, die allein Du uns zu schenken vermagst. Mögen wir glauben an das, warum wir bitten, im Stillen. Und so bitten wir dir, unser Vater im Himmel. Kollekte, Kollekte. Ja. Jetzt ist der Kollekte. Ja. So sind wir am Ende gekommen, dieser Gottesdienst. Ich hoffe, dass Sie ein bisschen verstehen können, so etwas. Normalerweise improvisiere ich ein bisschen, aber das auf Deutsch ist das vielleicht ein bisschen schwierig. Aber trotzdem wollte ich noch etwas sagen, weil ich habe gezählt von der Großvater von meiner Frau, die ich nicht gekannt habe. Der ist auch Pfarrer geworden, so in Holland, so bevor der Krieg. Ist er in Kampen, hat er studiert und ist der Pfarrer geworden. Und wir haben noch auch etwas Besonderes erlebt, meine Frau und ich. Und wir haben besucht, wo er vorher Pfarrer gewesen war. Und das war in Ulrum. Das ist mit einem U, aber wir sagen dann Ö. Ulrum. Und wir haben gesucht nach der Kirche, wo er gepredigt hatte. Und die erste Frau, die wir dann begegnet haben, das war ein vormaliger Koster. Also, das war gut. Wo war die Kirche von Pfarrer Nierken? Und da haben wir das besucht. Und die hatten noch etwas erzählt von der Großvater meiner Frau. Wir haben so als Protestanten, als Reformierten und als Reformierten keine Heiligen. Und das, aber trotzdem, Menschen können so ein Vorbild sein für ihn. Das ist doch auch wichtig. So, er hat gesagt, so in der, ich glaube, so in den 30er Jahren, so, das war ziemlich, hat nicht viel Geld. Und da war eine Witwe und die kam nicht mehr in der Kirche. Und so, da hat der Pfarrer Nierken hat sie besucht und warum kommen Sie nicht mehr in der Kirche? Und sie hat gesagt, mit diesem Kleid kann ich nicht kommen. Das war zu alt mit allem. Dieser Mantel, das gibt es nicht mehr. Entschuldigung. Und da hat der Pfarrer, der hat nach dem Kleidemacher gehen und hat drei Mantel bestellt. So, die werden gemacht. Und dann diese Frau, die konnte die erste wählen. Und sie kam immer wieder in die Kirche. Und die anderen zwei, ja, die war für seine Frau und noch ein anderer. So. Aber erst die Witwe. Ja. Das ist doch ein Vorbild. Ja. Da kann man weitermachen. Er ist kein Heiligen, aber trotzdem ein Vorbild für uns allen. Auch wieder, na, die Frau war enttäuscht im Leben, ich kann nicht weiter, und die wurde so geholfen und hat wieder Licht im Augen im Leben. Na, das war das dann, noch ein Lied, ein schönes Lied. Und das, ja, ich bin ein glücklicher Mensch, das war ich immer so. Und jeder Morgen dann fange ich an, um Gott zu loben. Und jetzt wollen wir so diesen Gottesdienst enden, mit Gott zu loben in das schöne Lied. Mein Ding ist even uitgegaan. Even kijken. Nummer 331, 1, 10 und 11. Großer Gott, wir loben dich.
Sein Angesicht leuchten über dich und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.